Frau.
Mensch, du bist auf Tour. Ohne mich, ist es wenigstens richtig erbärmlich ohne mich? Oder ist es am Ende noch gut?
Tja, soll ich jetzt lügen?
Ja, ich hab mir schon gedacht, dass es gut klappt. Man wünscht sich ja immer so ein bisschen, wenn man nicht dabei ist, wünscht man sich ja immer, dass
alles
alle Leute
schief geht.
Ja, oder dass alle Leute nach einem fragen und dann machen die es nicht, dann ist man so ein bisschen enttäuscht.
Naja. Nein, es ist natürlich so, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es läuft die aktuelle Gregor Meile Tour. Das ist so ein neues Format. Nennt sich Wohnzimmertour. Das ist eine kleinere Besetzung und da bist du jetzt aus verschiedenen Gründen nicht dabei. Und das, oder einige Leute, und eigentlich ist ja so, diese Gregor Meile Band hat ja mittlerweile wie viel, ein Pool an Musikern sozusagen und es fehlen immer Leute, gefühlt, wenn man unterwegs ist, fehlt immer der oder die.
Ja.
Wäre schön, wenn man zusammen die Zeit verbringen könnte. Also jetzt weniger musikalisch, sondern auch einfach dieses menschliche Drumherum im Bus, Zeit miteinander verbringen und so.
Ja, man könnte eigentlich mit 20 Leuten auf Tour gehen, ne? Bei Gregor mittlerweile.
Ja, genau.
Aber dann ist das Budget immer noch so eine
das
Frage.
Das spielt eine große Rolle, ja genau. Dann in dem Fall ist es auch, weil es kleinere Venues sind, die Bühnen sind etwas kleiner, ganz bewusst gewählt, dass man so ein bisschen so in so einem kleinkunstartigen Kontext spielt, so 500er, 600er Venues mit, wir nennen die diese
so Theater
und Theaterdinger und so Varieté-Bestuhlung, sagt man, ne?
Ah,
mit so schönen Tischchen und da ist auch so ein bisschen eine Lautstärke-Thematik auch, deswegen kann man dich ja nicht anrufen, weil du immer mit großen 412er-Boxen kommst,
große
weil es viel zu laut ist bei dir.
Das verstehe ich, wobei ich ja auch flexibel geworden bin.
Ja, du bist ja mittlerweile fully digital.
Naja, beides, ne? Also, aber ich bin flexibel und ich bin nicht, ich kann laut und leise, sagen wir mal so.
Nee, ist, hin und her. Also klar, das ist schon so, dass man irgendwie auf die Bühne geht und denkt, oh, da fehlt jetzt aber irgendwie, der fehlt.
Ja.
Aber musikalisch macht es tatsächlich Spaß und wir hatten jetzt 3 gute Gigs, die ersten Shows. Jetzt kommen noch mal ein paar weiter. Das sind ja eh nur 12 Shows, also ist ja dann schon wieder vorbei.
Ja, aber das ist, ich finde das schön, das steht dem Gregor super. Wir hatten das ja im Winter auch, dass so ein bisschen Theater mehr angesagt waren, so ein bisschen Unplugged-Feeling. Und dieses etwas Konzertante im Sitzen in alten Theatern, das steht ihm sehr gut und ich glaube, er hat auch super viel Spaß dabei.
Ja, das ist alles cool, das wird alles gut. Jetzt sind wir aber wieder hier in der Sonne.
Ja, wir haben uns den Park rausgesucht wieder. Falls ihr Nebengeräusche hört, wie spielende Kinder oder Wölfe oder Füchse, die schreien oder
Elche. Wir haben uns extra da hingesetzt, wo Wölfe und Kinder sind, damit wir auch Spaß haben.
Richtig. Wir wollen ja auch die Gefahr des Dschungels spüren. Nee, wir sind in Mannheim in einem wunderschönen Park, der Karlssternpark. Den habe ich vor kurzem entdeckt. Kann ich jedem empfehlen, der hier ist, da mal hingehen. Und da kann man sitzen und kann schöne Podcasts machen, wie wir jetzt gerade letztes Mal schon gemerkt haben,
genau.
Im letzten Podcast.
Genau.
War auch schön.
War sehr schön. Da mussten wir flüchten, weil diese Kindergruppe etwas zu laut war. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier diesmal entspannt ist.
Ja, kiffende Kindergruppen im Park.
Danke, Merkel.
Wir lassen die Politik komplett weg, oder?
Ja, heute machen wir nichts Politisches. Nee. Also so ein bisschen vielleicht doch.
Ja.
Wir sind heute in der 43. Folge, sehe ich das richtig?
Richtig, 43. Nach dem Sinn des Lebens sind
von
wir jetzt von Axel und MV, meinst du?
Ja.
Wir und
die
Musik.
Welt, Elt.
Wir müssen das nochmal ein bisschen einstudieren, unser Intro.
Und wir haben ein Thema, was uns seit einigen Wochen so ein bisschen immer mal wieder unter den Nägeln brennt. Die Folge heute heißt Social Media Overload.
Ja, kann man ja mal drüber quatschen.
Warst du heute schon auf Social Media?
Immer. Also ich bin eigentlich
bevor
auch...
Bevor du aufstehst.
Nee, also das habe ich mir abgewöhnt. Ich stehe, also mein Handy liegt nicht am Bett. Das habe ich mir abgewöhnt, um mal jetzt so ein bisschen den Streber zu machen. Und ich habe mein Handy in einem anderen Raum und es ist im Flugmodus. Ich mache sogar nachts das WLAN mittlerweile aus, weil ich glaube, ich empfange das oder so. Also,
ja.
Ist ein bisschen Quatsch, aber irgendwie denke ich, es macht was mit der keine Ahnung, mit dem Raum oder so. Ne? Also ich mache es einfach aus, einfach sicherheitshalber. Und dann ist es so, dass ich morgens immer erstmal aufstehe und versuche eine Stunde lang analog zu bleiben. Ich mache auch mehr mit Sachen aufschreiben und so. Ich gehe zu mindestens 30-40% versuche ich wegzugehen vom Digitalen, also so, was Tagesablauf auf abgeht, so auch, ne? Also angeht. So im Sinne von, ich nehme erstmal irgendwie was, einen Stift in die Hand und schreibe erstmal was, bevor ich anfange, auf dem Display rumzutippen. Das versuche ich so zu etablieren, ne? weil wenn du morgens aufstehst und das Erste ist, jeden Tag dein Handy in die Hand zu nehmen und in das Display reinzugucken und zu scrollen, dann glaube ich schon, dass es was auf Dauer mit deinem Hirn macht. Gibt es ja auch schon Studien. Und ich glaube, ich will das nicht machen. Ich glaube, ich will erstmal aufstehen und irgendwie mal den Tag spüren, mal anfangen. Und dann mal so erstmal so analog bleiben. Eine Stunde, also ich versuche es. Und dann
bin ich relativ
schnell dann doch drin dann. Ne?
Bin da fast ein bisschen neidisch und, wie sagt man, nicht peinlich berührt, sondern weil bei mir ist es leider noch nicht so. Ich finde es sehr erstrebenswert, was du sagst. Klar, ich ertappe mich dabei, dass das Handy das letzte Ding ist, was man weglegt abends, wenn man ins Bett geht. Und morgens, weil es auch mein Wecker ist, habe ich es dann relativ schnell in der Hand.
Das würde ich nicht machen.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich falsch.
Im Hotel, wenn ich im Hotel bin oder auf Tour bin, ist das auch so bei mir. Und dann nehme ich auch meistens das Handy gleich in die Hand und liege im Bett. In so Hotelsituationen, da kriege ich es nicht so gut hin. Aber es ist verrückt, oder?
Es ist ja ganz klar. Wir reden über Dopamin, wir reden über Suchtverhalten. Das ist ja schon mal sowieso klar. Irgendwie Screentime und so weiter. Ja. Jetzt wegen Social Media ist natürlich, gibt es ja so, also für die, ich sag mal, Privatleute, die Social Media nicht beruflich nutzen, ist es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Zeitvertreib oder nur eine Kommunikationsplattform, wo man vielleicht Spaß hat, wo man sich mit Leuten connectet oder was auch immer man da so tut. Und der andere Punkt ist natürlich jetzt auch für uns als Musiker, wir nutzen Social Media natürlich auch so ein bisschen zur Selbstvermarktung. Ne?
Ja, klar.
Und das ist ja durchaus auch, spielt auch eine Rolle, sage ich mal. Und so das so ganz wegzudenken, fällt schwer. fällt mir schwer auf jeden Fall, das nicht zu tun. Ich muss sagen, ich habe mal mit TikTok angefangen vor anderthalb Jahren oder so, wegen meiner Flötenfirma, weil ich dachte, das wäre doch irgendwie mal ganz geil, da so Short-Snippets-mäßig, auch werbemäßig aktiv zu werden. Ich habe das 2 Tage ausgehalten und habe es dann einfach wieder gelöscht und habe mich dazu entschieden, das nächste Mal, weil es mich killt, weil ich TikTok speziell, diese in vielen Dingen Sinnlosigkeit und Geschwindigkeit, das ist für mich überhaupt nichts, muss ich sagen. Macht mir gar keinen Spaß.
Ja.
Instagram ist cool, finde eigentlich aber, dass die Kommunikation da relativ gering ist, dass man eigentlich nur liked und klickt und irgendwie so ganz wenig, schickst mal eine Flamme und schickst mal ein Herzchen und schreibst mal yeah. Ja. Ne? Oder vielleicht mal auch eine private Message, aber das ist sehr, sehr wenig. Aber man sieht, was los ist. Man sieht, bei dem ist das los, bei mir ist das los. Facebook fand ich eigentlich lange Zeit cool, weil man eben auch mal was schreiben kann oder weil man es dort noch eher tut, längere Kommentare zu schreiben oder eine Antwort mal zu schreiben. Das Erste, was mich am meisten genervt hat, war der Messenger bei Facebook. Den habe ich dann einfach gar nicht mehr genutzt, weil es mich tierisch nervt. Da auch Leute schreiben dir private Nachrichten, die du eigentlich gar nicht kennst.
Ja.
Dann gibt es ja noch WhatsApp und andere und E-Mail und SMS und iMessage. Und dann war irgendwann für mich, okay, den Messenger auf Facebook, den nutze ich nicht, den brauche ich nicht.
Das geht mir genauso. Ich habe den auch auf dem Handy aus Trotz nicht installiert, weil ich einfach das nicht, also das hab, da habe ich schon immer gesagt, nee, mache ich nicht, Punkt. Habe ich auch nie gemacht. Und bei Facebook nervt tierisch mittlerweile, weil du kriegst so viele komische Anfragen. Du wirst auch ständig irgendwo markiert in irgendeinem Werbeding und hast damit nichts zu tun. Und ich kriege so viele Meldungen, die so totaler Nonsens sind und mich total mit Zeit kosten. Und ich frage mich, warum ich das überhaupt noch mache. Also das Einzige, was ich bei Facebook mache, ich mache das auf, poste was und dann gehe ich sofort wieder weg. Ich merke noch nicht mal, ob ich einen Kommentar kriege, weil es viel zu kompliziert mittlerweile ist, herauszufinden, ich müsste dann in meinen Feed gehen und da wirklich durchgucken, ob was passiert. Aber selbst diese Meldungen, die sind mir zu kompliziert mittlerweile. Das ist einfach zu verwaschen.
Muss sagen, es gibt, abgesehen von dem beruflichen Ding, gibt es für mich natürlich noch ein Thema. Es ist schon so, dass ich finde, es gibt Menschen in meinem Leben, sei es Freunde oder auch Verwandte, mit denen es mir schwerfällt, über Telefon, über E-Mail oder Brief oder, ne, das macht man ja fast sowieso nicht, Kontakt zu halten. Und dafür, finde ich, ist Facebook und Instagram sind so die Weapons of Choice. Weil dann habe ich zu meinen, was weiß ich, Verwandten in Norwegen Kontakt oder sehe da Dinge, zu denen ich sonst nicht so richtig Kontakt hätte. Und auch entferntere Bekannte, die jetzt nicht so wie wir beide, die befreundet sind, wo man sich sowieso regelmäßig sieht, sondern Leute, die man zweimal im Jahr nur sieht oder man hat wenig Gigs zusammen und dann ist irgendwie schon cool, da mal zu sehen, was bei denen eigentlich los gerade so. Ja. Dafür finde ich es cool. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, bei mir war Ende letzten Jahres zum Beispiel, da war ich auf dieser langen Bab-Tour. Und da hatte ich mir jetzt nicht so wie du in deinem Alltag zu Hause mir Mühe gegeben, das irgendwie zu reglementieren, sondern da ist bei mir komplett diese 2 Monate auf Tour, habe ich immer das blöde Gerät in der Hand gehabt und habe halt ständig gesurft, ne, gescrollt drauf und runter. Und, ja. Und dann war irgendwie kurz vor Weihnachten, dann war alles rum irgendwie und da habe ich so gemerkt, ich habe einfach totalen Overload und ich habe überhaupt gar keinen Bock, das Zeug jetzt aufzumachen. Ich habe auch gemerkt, dass ich auch gar kein Interesse hatte, mich selbst jetzt zu präsentieren. Also jetzt irgendwie irgendein... Ich bin jetzt eh nicht der Typ, der einfach ein Selfie postet und sagt, hey, guten Tag, die Sonne scheint. Duckface, so, das mache ich sowieso nicht. Wenn, dann mache ich irgendwas, was musikalisch, wo, ne, wenn irgendwas stattfindet oder wenn ich irgendwo bin, was ich cool finde oder so. Mir ist dann auch aufgefallen, ich poste sehr selten Fotos von mir selbst. So, sondern irgendwie da, wo ich halt gerade bin oder was halt gerade passiert. Ne? Ja. Neues Paddleboard oder whatever. Ne? Also irgendwie so Sachen.
Ich mache das auch selten, weil ich auch immer so nicht so gern der Typ bin, der sich so darstellt, aber ich merke dann doch, manchmal mache ich es dann doch und es reagieren mehr Leute. Ich glaube,
absolut.
Nicht, weil ich so unfassbar toll aussehe, ich glaube, es ist eher so, es ist der. Ich glaube, man sieht direkt, wer es ist.
Natürlich.
Und ich glaube, und dann guckt man da mal rein, was der vielleicht zu erzählen hat. Also für mich ist auch immer so, ich versuche das auch immer mit einem Thema zu verbinden. Also wenn ich was Neues habe oder wenn ich irgendwo bin, und dann versuche ich natürlich immer so ein bisschen so ein Fenster aufzumachen, so wo ich gerade bin oder was ich mache. Das mache ich aber auch deshalb, weil ich halt einen YouTube-Channel habe und einen Patreon-Channel, mit dem ich halt regelmäßig natürlich Sachen für Musiker poste, die damit so ein bisschen zu tun haben. Ja. Also ich sehe es dann schon eher beruflich. Und privat poste ich eigentlich immer mal wieder was, so eine Stimmung, so eine Stimmungslage, in der ich gerade bin, weil ich einfach gerade denke, ja, warum nicht? So, ne? Also da mache ich mich auch frei. Also bin ich jetzt nicht so streng oder so. Und ich glaube, muss man einfach so ein bisschen unterscheiden, also ganz stark unterscheiden zwischen Konsumieren und Kreieren. Ne? Also in unserem Fall. Weil manchmal, also ich bin auch ein bisschen YouTube-süchtig, so. Also, ne, du fängst ja an, YouTube-Videos zu scrollen und YouTube weiß ja auch genau, was dich interessiert. Und ich liebe YouTube eigentlich. Und man findet immer irgendwas. Und man guckt so viele Filme an und denkt eigentlich auch so ein bisschen, dass man die ganze Zeit was lernt. Aber am Ende konsumiert man eigentlich mehr. Ne?
Ja.
Das ist auch so ein Trugschluss. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal angefangen, YouTube-Videos so ein bisschen... ich habe angefangen zu versuchen, die so ein bisschen intensiver zu verarbeiten. Also wenn ich merke, mich interessiert ein Thema, dann schreibe ich mir bestimmte Sachen dabei raus oder so. Oder ich versuche so, weil ich kann mir Sachen, das ist wie so eine Druckbetankung. Ich gucke mir 10 Videos an, die hochinteressant sind und extrem lehrreich, aber ich behalte nichts. Weil man das Zeug so reinliest. Und ich war noch nie der Typ, der irgendwie ein Buch liest und das dann irgendwie auswendig konnte. Ich muss mich schon immer beschäftigen mit dem Thema. So, ne? Und das merke ich so, das ist dieser Druckschluss. Man denkt, man schaut YouTube-Videos an, aber was man eigentlich macht, man konsumiert.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das an sich mal erkennt, und ich glaube, da muss man sich auch selber so ein bisschen beobachten, mal konsumiere ich jetzt oder arbeite ich jetzt was? Und wenn man das schafft, das zu trennen und sich dann selber so erwischt beim Konsumieren, kann man auch, glaube ich, so die Kontrolle kriegen und sagen so, okay, stopp, aufhören mit Scrollen, ich mache jetzt was. Es gibt ja Tools, ne? Du hast auch
gerade sagen.
Da sind wir jetzt bei diesem.
Ich habe gerade mein Handy rausgeholt, um zu gucken, wie das Tool heißt. Mir hat nämlich ein Freund dieses Tool empfohlen. Und zwar heißt es, das ist eine App, die nennt sich OneSec. Also eine Sekunde, One Sec abgekürzt.
Ah ja, genau.
Und die kannst du quasi downloaden und dann kannst du der App sagen, wenn ich jetzt eine andere App öffne, zum Beispiel jetzt eine Social Media App, Facebook beispielsweise, dann möchte ich, dass die sich zeitverzögert öffnet. Und zwar soll die sich erst 20 Sekunden später oder 10 Sekunden später, wie auch immer, öffnen. Und dann durchbrichst du damit quasi dieses Dopamin-Ding, ne? Dass du, sobald du auf Facebook drückst, sofort in dem Scroll-Modus bist und deinem Gehirn das gibst, was es gerade braucht, sozusagen.
Ja.
Das kann man automatisieren, da kann man dann, irgendwann kommst du allerdings auch in so eine Pay-Level-Geschichte rein, aber gibt sicherlich auch andere Tools, aber ich habe das zum Beispiel jetzt mal bei mir für Instagram und Facebook installiert. Und das zeigt ja auch an, wie häufig du heute schon auf dieser App warst und wie viel Zeit du da schon verbracht hast. Da gibt es natürlich auch 1000 andere Apps, die das können. Aber alleine diese kleine Schranke da einzubauen, finde ich schon spannend.
Das hilft dir?
ja, das hilft mir insofern, dass ich halt einfach viel aktiver. Es gibt Momente, wo ich dann drauf drücke und merke, nee, jetzt mach ich's nicht.
Ja, verstehe. Weg. Dann, also die Rate ja. ist schon erkennbar, dass du dann doch genau. das dann wegklickst und auslässt.
Ja, das schon. Das ist auf jeden Fall erkennbar. Es gibt, das hat jeder von uns wahrscheinlich, hat so ein anderes Nutzungsverhalten von seinen Smartphones. Bei mir ist es eigentlich Nachrichten. Ich habe so auf 3, 4, 5 verschiedenen Kanälen, wo ich Nachrichten höre, Deutsch und Englisch. Dann sind es eben Social-Media-Kanäle, definitiv. YouTube ist bei mir auch big time, absolut. Nicht, dass ich selber viel kreiere, das mache ich sehr, sehr, sehr wenig. Aber ich nutze es viel. Und zwar auch, wenn ich es analysiere in 2 Modi. Modi 1 ist, ich brauche Hilfe.
Ja.
Wie funktioniert das Programm? Wie funktioniert das? Schneller Shortcut, ich suche einen Shortcut für Ableton, bam, lande ich dann bei YouTube, kriege sofort erklärt, zack, ne, ausmachen, weiter.
Ja.
Da lande ich dann auch nicht in dem Modus, dass ich mir direkt was Neues angucke, sondern ich suche was, finde das, mache sofort wieder aus und arbeite weiter. So, das gibt es bei mir.
Ja.
Aber es gibt auch den Fall, wenn ich platt bin und zu Hause angekommen bin und mich aufs Sofa lege und mir denke, geil, jetzt gucke ich einfach ein YouTube-Video.
Du guckst ja dann kein Netflix, sondern YouTube-Videos.
Vielleicht. Genau, so. Genau. Also das definitiv. Mache ich eigentlich auch. Und da habe ich so ein paar Kanäle. Das kann alles sein. Das kann von Musik sein. Ich gucke gerne so Musikdokus,
ja, genau.
Interviews.
Das ist dann so ein bewusstes Konsumieren eigentlich.
Genau, es ist eigentlich wie Fernsehen gucken, aber... Ja. aber und dann weiß man natürlich, okay, da gibt es dann hier die Wohnmobilnummer, da gibt es die Musiknummer, da gibt es die Reisenummer, da gibt es so zig verschiedene Varianten, zig verschiedene Themen, die mich interessieren.
Und das finde ich okay. Das finde ich vollkommen okay.
Ja, weil aber von Hölzchen auf Stöckchen. Du bist plötzlich sind da 2 Stunden im Land. So
ja, genau.
Ungefähr. Und das ist auf jeden Fall uncool. Und da gibt es natürlich andere Sachen, Bank-Apps, alles so Sachen, die man halt so macht, der Kalender. Ich telefoniere viel weniger mit meinem iPhone, als ich alles andere mache. Definitiv.
Ja,
so, das ist schon mal ganz klar.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt so Punkte, gab es jetzt schon mehrfach für mich, wo ich dann einfach jetzt auch mal, glaube ich, eine Woche lang nur mal ganz kurz reingesurft bin auf Instagram oder Facebook vor allen Dingen. Und aber einfach gar keinen Bock mehr hatte, mich jetzt überhaupt wirklich reinzulesen. Und, und jetzt gibt es dann noch ein weiteres Thema seit ein paar Wochen, ist ja wahrscheinlich auch schon untergekommen, dass jetzt official ist, dass Meta, was ja quasi der Mutterkonzern ist, von mittlerweile ist es, glaube ich, WhatsApp, Instagram und Facebook.
Genau.
Dass die jetzt quasi deine Posts, den Inhalt deiner Posts, sowohl Text als auch Foto als auch Videoinhalte oder Musikinhalte auch zum Training von AI nutzen wollen.
Auch das, was schon drin ist oder nur in Zukunft?
Das weiß ich nicht genau. Ich habe das nur, es gab da so eine Anleitung, eine von den vielen Anleitungen, wie man das unterbinden kann.
Ja.
Die hielt ich jetzt mal für sinnvoll und habe mich da durchgeklickt, habe das mal gemacht. Trotzdem hat man natürlich das Gefühl, wir sind irgendwie, also ich persönlich habe das Gefühl, wir sind, was so Big Tech angeht oder AI-Thematik, wir sind an so einem Scheideweg angekommen. Und ja, weiß auch nicht, ich bin so richtig sicher, fühlt sich das ja sowieso nicht an, was man da tut.
Nee.
Also, und es gibt für mich noch ein weiteres Ding.
Ich muss immer an Matrix denken, ne?
Ja, ja.
Wir sind eigentlich die große Batterie, die die Maschine füttert.
Ja.
Das ist eigentlich die Matrix.
Und dann gibt es für mich noch ein weiteres Ding, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir sind jetzt so middle-aged. Wie häufig habe ich schon mich inklusive, aber eben auch viele andere Leute gesehen, die ein Konzert ankündigen oder die aus ihrem Studio heraus. Wie viele Studios habe ich jetzt schon auf Social Media von innen gesehen, die alle toll mit indirektem Licht beleuchtet sind und alle irgendwie das gleiche Studio-Equipment da stehen haben und alle aus dem Studio berichten. Wie viele Gitarristen gibt es mittlerweile online, die Tutorials machen? Wie viele Saxophonisten gibt es, die zu irgendwelchen Backing-Tracks wunderbar oder auch weniger wunderbar irgendwelche Sachen spielen? Ich habe schon so viel gesehen. Es nutzt sich für mich, es ist so eine Wiederkehrrate da, dass jetzt nicht mehr so diese, wow, das habe ich noch nie gesehen, das will ich unbedingt sehen, sondern wenn ich jetzt Social Media aufmache, dann wiederholen sich für mich viele Dinge.
Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen vorgefiltert, wir sehen keinen Sex, wir sehen keine Morde, wir sehen keine Kriegshandlungen oder sehr wenig von diesen Dingen zumindest.
Wobei ich merke gerade, dass wenn du so Twitter oder so, ne, also X, wenn du so Sachen durchguckst.
Da bin ich zum Beispiel nicht.
Ja. es ist strange, das hat sich geändert. Es ist viel mehr Gewalt. Also man sieht auch mal, wie ein Krokodil jetzt irgendwie ein Reh zerfetzt. Also wie so schockierende Videos nicht mehr gefiltert werden. Also du siehst total viel so Sachen, die eigentlich vorher nicht so kamen. Und das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass die da diese Filter modifiziert haben, jetzt in diesem Jahr, glaube ich.
Der Trump macht das jetzt selber.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon so eine, die haben so ein bisschen mehr Freiheiten jetzt. Ne? Also man sieht mehr Gewalt, finde ich.
Es gab da ja mal so einen Film, so eine Netflix-Doku darüber, The Cleaner. Mhm. Wo quasi, das ist aber schon wieder 6, 7, 8 Jahre her, glaube ich, wo so ein großes Bürohaus in, ich glaube, Indonesien oder so gezeigt wurde, wo Leute drin sitzen, die dafür zuständig sind, diese Inhalte quasi zu zensieren. Die so ganz wenig Zeit haben.
Die gibt's schon mal nicht mehr jetzt.
Die gibt's nicht mehr. Okay, kann sein, dass die AI das mittlerweile kann.
Ich glaube, dass sie was am Algorithmus verändert haben. Und zwar dahingehend, dass man Sachen, die viral gehen, und Leute gucken natürlich gerne auf einen Unfall, wie das Auto zerfetzt am Straßenrand liegt und fahren langsamer und gucken da, ob da jemand liegt. Das ist nun mal so. Ne? Die Menschen machen das. Und ich glaube, das ist genau das, was im Internet passiert. Wir gucken Videos länger an, bleiben länger auf Videos, die potenziell irgendwie einen Unfall präsentieren oder irgendjemand, der auf die Fresse fällt oder der dann doch irgendwie irgendwo runterfällt oder im Skateboard irgendwo dran knallt oder das Tier, das dann doch gefressen wird. Also ich habe so das Gefühl, dass diese Gewalt, ich nenne es mal Gewalt, muss ja nicht immer Gewalt sein, kann auch ein harmloser Unfall sein, aber ich habe so das Gefühl, dass wir den Algorithmus damit füttern und der das noch mehr präsentiert. Ich finde schon, dass das so ist. Also, und ich merke dann immer auch, dass ich dann auch, wenn ich bei Twitter mal so ein bisschen scrolle, dass mich das füttert, die ganze Zeit. Ich scrolle runter und kommt das nächste Video, wo ich sage, was ist denn jetzt schon wieder los? Also ich werde die ganze Zeit mit Alarminhalten, mit Katastrophen und mit Unfällen gefüttert. Ich baller mein Gehirn damit zu. Umso weiter ich runterscroll, desto mehr Unfälle habe ich schon gesehen. Und ich finde, ich glaube, das ist nicht gut.
Neulich haben wir Backstage, hat jemand erzählt, das war mir neu, obwohl es eigentlich total logisch ist, dass das individuelle Scrollverhalten eigentlich der viel aussagekräftigere Fingerprint ist einer Person.
Und das machen die, glaube ich.
Und die wissen das. Absolut, die analysieren das total.
Wie viele Sekunden du an einem Bild stehen bleibst.
Ja, wie häufig, wie schnell, rauf und runter, links, rechts, was du dir anguckst, welche Inhalte du dir anguckst, auf welchen Kanälen.
Letztes Mal bin ich im Studio bei so einer Frau mit einem Bikini hängen geblieben und bin aufs Klo. Und das Bild hing ungefähr so 20 Minuten lang. Hing das am Bildschirm?
Ich sagte, du hättest es mit aufs Klo genommen.
Nee. Also ich bin dann zurückgekommen und habe gemerkt, jetzt habe ich ungefähr seit einer Viertelstunde dieses Bild auf dem Bildschirm, weil ich was anderes gemacht habe.
Und seitdem?
Und seitdem kriege ich nur Anfragen von, Facebook-Anfragen von Frauen, wo ich mir denke, kann ich doch jetzt gar nichts für. Ich kann nichts dafür, wirklich. Ich kann wirklich nichts dafür, weil alle sagen dann so, ja, was du wieder für Videos anguckst. Nee, hab ich nicht, wirklich nicht. Ja. Und ich krieg bei Facebook mittlerweile so viel sinnlose Anfragen, auch aus diesem Bereich.
Was meinst du da genau?
Also auch so pornografische Inhalte, wo ich dann sage, ich kann dafür wirklich nichts. Also es glaubt mir jetzt sowieso keiner, aber es ist so.
Red dich nur raus.
Ja, nee, dünnes Eis, ich weiß. Aber ich weiß es ja. Ich weiß ja, wie es ist. Und deswegen ist es strange.
Ja, die Frage ist, wie geht man damit um? Will man damit umgehen? Will man die Dinger nicht einfach ausschalten? Es gibt ja diesen schönen Begriff Fear of Missing Out, der auch sicherlich eine Rolle spielt, weil ich meine, jetzt alles, was wir gerade in den letzten 10, 15 Minuten bequatscht haben, klingt zumindest so, als würde man jetzt sagen, dann mach's doch einfach nicht. Wenn es so kacke ist, dann hör doch auf damit.
Warum machen wir es trotzdem?
Genau, weil man auf der einen Seite Fear of Missing Out sicherlich hat und irgendwie denkt, das ist so...
FOMO abgekürzt. Ja. Alle Leute, die nicht wissen, was FOMO bedeutet.
Genau. Fear of Missing Out. Also quasi die Angst, etwas nicht mitzubekommen und
das oder wissen wir,
nicht
obwohl wir
up to date bald, zu sein.
Ja, obwohl wir bald 50 sind, wissen wir, das ist schon bemerkenswert.
Ja, ich habe das schon längst embraced in meinem Leben.
Ich appreciate das
nämlich. Bro.
Liebe es.
Ist für mich schon längst klar, dass es Bereiche gibt, die ich nicht mehr verstehe und die ich auch nicht verstehen muss irgendwie. Die Frage ist, wie geht man damit um und wie arrangiert man sich? Kann man einen sinnvollen Umgang damit mit den Social Media Apps der individuellen Wahl finden? Sicherlich, klar, kann man das irgendwie.
Ja, ich glaube, es hat viel mit Dopamin zu tun. Ne? Also wir sind alle irgendwo schnell anfällig für Belohnungsimpulse im Gehirn. Ne? Das weiß man ja mittlerweile. Und ich glaube, wenn man das bisschen an sich selbst studiert, wie ich es meine, ne, gibt es ja diesen Begriff Dopamin-Detox. Vielleicht muss man einfach mal sagen, ich muss regelmäßige Detox-Inseln einbauen in mein Leben. Ich versuche das, krieg's aber auch nicht so gut hin. Ich bin wirklich auch kein gutes Beispiel dafür. Nur diese Stunde morgens, die kriege ich mittlerweile hin. Und ich krieg's auch hin, im Studio mein Handy in Flugmodus zu schalten. Weil wenn ich merke, wenn ich wirklich was machen will, was arbeiten will, ich muss das Ding ausschalten. Oder
heute Morgen umdrehen,
auf den Kopf legen.
Heute Morgen habe ich genau den Moment gehabt. Ich bin früher aufgestanden, weil ich heute Morgen noch ein Bläser-Recording editieren wollte. Und ich wusste, wir machen heute um 12 unseren Podcast. Ich will irgendwie spätestens um 11:30 aus dem Haus. Ich war schon um 8:30 am Rechner und das Handy lag da. Und dann hast du mir geschrieben.
Yeah.
Du hast mir irgendwas geschrieben mit wegen Podcast heute, Uhrzeit, bla bla bla. Yeah. Auf Telegram. Wir kommunizieren auf Telegram.
Yeah.
Und dann habe ich das so liegen lassen.
Du lässt meine Nachricht
ja,
liegen?
Ja, es war nicht nur deine Nachricht, es waren auch andere Nachrichten, aber deine war dabei.
Stehe.
Weil ich eigentlich in einem Arbeitsmodus war. Ich wollte eigentlich arbeiten, ne? Und habe mich aber dabei ertappt, wie ich mehrfach dann dieses im Hinterkopf habe, da liegt doch dieses Gerät mit diesen Nachrichten und ich muss sie doch jetzt beantworten.
Ja.
Weil da warten ja Leute auf mich und ich will doch zuverlässig sein. Und gleichzeitig war ich aber hochkonzentriert in irgendwelchen Phasenthematiken, Frequenzbändern, EQings, Kompressionen.
Du musst es weglegen.
Und genau. Und dann habe ich es beantwortet, habe es dann ausgemacht, weggelegt. Ja. Irgendwie habe es quasi Haken drunter gemacht, weggelegt.
Genau. Das darfst du.
Natürlich, das darf man, das muss man sogar irgendwie. Und ich merke selber, wie häufig ich auf der einen Seite mich davon ablenken lasse. Und andererseits, wenn ich das Gerät in der Hand habe, gibt es wirklich auch Momente, wo ich mich dabei ertappe, wo ich dann eine App geschlossen habe und dann aber die gleiche App nochmal geöffnet habe, direkt danach.
Ja, ja.
So automatismusmäßig. Ja, ne?
Das war, man so ein bisschen.
Ja, das war der Grund, warum ich zum Beispiel diese OneSec-App dann installiert habe, wo ich gesagt habe, ey, stopp hier, totaler Schwachsinn, macht gar keinen Sinn so.
Ja.
Ich versuche zum Beispiel im Urlaub, bei den wenigen Urlauben, die man so macht im Jahr, das ist jetzt für dieses Jahr für mich wieder ein großes Ziel, dass ich dort das grundsätzlich mal am Tag ausmache. Klar, man kann Fotos machen, keine Videos machen, wenn man das möchte irgendwie, und man kann ja auch anrufen oder telefonieren, aber dass ich dann wirklich einen Detox mache und dann vielleicht nur einmal am Tag abends oder morgens kurz reingucke und dann aber auch limitiert und dann wieder wegtue. Irgendwie das Handy auch weglasse, auch viel mehr dran im Freien bin, viel mehr draußen bin, mit dem Hund unterwegs bin oder irgendwie im Wasser oder sonst irgendwo, also wo das eh nicht zur Debatte steht. So, ne? Aber das geht halt.
Man muss es vielleicht üben, man muss es wieder lernen, ne? Oder man muss es regelmäßig machen, weil die Sache ist ganz einfach, wenn man sich so treiben lässt, das ist wie mit dem Zuckerkonsum, ne? So, gegen Zucker hat irgendwie keiner was, ist alles irgendwie cool, wenn man mal so eine Tafel Schokolade weghaut, der Körper sagt, geil, das ist gut für dich, so, ne? Der hat da Bock drauf, aber dein Geist kann entscheiden, so, ja, was mein Körper will, so, das muss nicht vielleicht immer so das Richtige sein, wenn's zu viel davon ist. So. Und besonders gerade bei so Zuckerkonsum merke ich das immer so ein bisschen, ich bin früher ein Zucker-Junkie gewesen und ich habe irgendwann mal entscheiden müssen, dass es weniger sein muss. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, mein Körper will die ganze Zeit Zucker. So, ne? Also ich bin wie so süchtig danach, so, auch so dopaminmäßig. So, ne? Aber das habe ich mir abtrainiert. Ich habe früher 2 Löffel Zucker in den Kaffee gemacht. Und das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich kann das jetzt nicht mehr trinken. Also
aber du isst nach wie vor Zucker, aber halt ein bisschen bewusster.
Ja, ich esse bewusster, genau. Ich esse immer noch gern Zucker, aber klar, wer nicht, ne? Aber ich versuche dann, genau, mir das wirklich zu gönnen, also so, ne, wie so eine Art Belohnung. Und dann auch zu sagen, so, ja, jetzt machst du das mal und dann machst du auch wieder ein bisschen die Bremse rein. Ne? Ich glaube, das kriegt man schon hin. Wenn man das ein bisschen beobachtet. Aber ja, und mittlerweile ist es wirklich so, aber ich habe gemerkt, dass mein Körper sich daran gewöhnt, dass er jetzt zum Beispiel eine Kaffeetasse mit 2 Löffel Zucker, dass das nicht mehr zu seinem Repertoire gehört und mir auch gar nicht mehr schmeckt. Ne? Ich glaube, das kriegt man schon relativ gut hin, wenn man das eine Zeit lang durchzieht.
Aber zurück zu Social Media. Du hast es eben schon erwähnt, YouTube und Patreon. Du bist ja da aktiv, viel mehr als ich.
Ja.
Und das ist ja, hast ja eben schon gesagt, eine berufliche Entscheidung auch für dich, das zu machen und so.
Ja.
Ich kriege das ja immer nur mit, wenn du die Dinger raushaust, aber ich kann mir vorstellen, wie viel Aufwand dahinter steckt, bis man mal so ein Video gemacht hat. Und klar, es wird dann wahrscheinlich irgendwann schneller und so, aber trotzdem, ist das denn für dich eine Überwindung, das zu tun? Musst du einen Arsch hochkriegen, das zu tun? Oder ist das so, dass du sagst, es macht mir total Spaß, da habe ich immer einen riesen Drive, wenn ich ein Video mache?
Beides. Es ist beides. Also ich muss mich schon ganz schön überwinden. Es ist eigentlich schon auch Arbeit.
Mhm.
Ich merke dann schon, wenn ich ein gutes Thema habe, und dann macht es auch wirklich Spaß, wenn ich mal drin bin.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt angewöhnt, so einen Tag in der Woche zu nehmen, wo ich überwiegend nur Videos mache. So ein Video-Day.
Mhm.
Weil ich mache ja Patreon-Videos und dann mache ich YouTube-Videos, das sind noch ein bisschen aufwendiger. Wobei der Trend ja gerade dahin geht, dass man die Kamera einschaltet und frei redet. Das ist so ein bisschen scheinbar so ein Trend. Und das versuche ich gerade ein bisschen zu üben, auf Englisch. Das ist auch nicht so einfach für mich.
Das heißt, keine Editierungen zu machen, oder?
Möglichst keine Editierung. Manchmal bleibe ich hängen, weil mir ein Wort fehlt, weil ich einfach kein Native Speaker bin.
Ja.
Und dann muss ich doch mal schneiden. Aber das versuche ich gerade so hinzukriegen. Ne? Weil wenn du das schaffst, ein gutes Video zu machen, die Kamera läuft und du spielst dazu und du erklärst was, du hast vielleicht so 15 Minuten ein Video gemacht, wo du nicht schneiden musst.
Super wenig Arbeit dann.
Wenig Arbeit, ja. Und dann hast du vielleicht einen Workflow mit deinen Farben, mit deinen, ja, Schriften, die du willst, und dann geht es schnell. Und da bin ich natürlich jetzt dran, daran zu arbeiten, dass ich halt einen besseren Workflow hinbekomme. Ne? Weil ich
das
arbeite,
ist eigentlich wie im Studio First Take spielen und nicht, ja, Einzeltakte einspielen.
Genau sowas. Ja. Und wenn du natürlich jetzt, wenn ich jetzt ein aufwendiges Video mache mit verschiedenen Overlays, mit Grafiken, dann vielleicht eine Tabulatur einblenden und vielleicht noch ein Video einblenden. Klar, das ist, da arbeite ich ein paar Stunden am Schnitt allein. Und das Video recorden, das geht noch, wenn es gut geplant ist, aber ich muss es ja planen, recorden. Also wie gesagt, das ist eigentlich Arbeit und das ist wirklich harte Arbeit teilweise auch.
Und dann, wenn das fertig ist, dann hast du irgendwie, wie viele Videos machst du in der Woche?
Ich versuche jede Woche eigentlich, also mittlerweile ist ja Sing Mein Song, da mache ich ein Special dazu, aber ich mache jede Woche eigentlich 2 bis 3 Videos.
Wow. Und dann kommen die raus auf YouTube und oder auf Patreon und dann wäre jetzt meine nächste Frage, wie reagierst du dann auf diese Videos? Die sind dann draußen, dann hat man damit ja erstmal nichts mehr mit zu tun, ne? Außer dass man die natürlich dann uploadet und irgendwie schön macht und Thumbnail und so weiter und dann guckt man ja aber dann doch auch, wie die performen. Wahrscheinlich, ne?
Ich gucke da schon, aber ich, natürlich, wenn eins so gut performt, ich hatte ein Video, das hat über 50.000 Views, das war natürlich dann erstmal so, wow, cool, da habe ich einen Nerv getroffen.
Mhm.
Wow, das geht scheinbar, auch in Englisch. Das macht natürlich, das motiviert natürlich dann, ne? Aber dann mach doch erstmal das, dann musst du das nächste Video machen, das so gut ist, und das passiert nicht. Die sind nämlich dann einfach schlechter, weil, also es sei denn, du triffst wieder genau einen Nerv, aber die Wahrscheinlichkeit, es ist nicht so hoch. Und dann musst du erstmal wieder damit klarkommen, dass du jetzt noch nicht das System gecheckt hast, ne? Oder zumindest mit dem nächsten Video, das ist vielleicht nicht so erfolgreich. Das ist wie der Buchautor, der einmal einen Bestseller hat und danach ein Scheißbuch schreibt. Das ist in den meisten Fällen so. Und dann das wieder irgendwie hinkriegen muss, das ist sauschwierig. Also es ist, ich finde, es ist extrem schwierig, wenn du mal so einmal so ein kurzes Erfolgserlebnis hattest, dann dran anzuknüpfen. Mhm. Und dann auch mit klarzukommen, dass es vielleicht jetzt das nächste Video nicht so erfolgreich ist.
Aber dann haust du die Sachen raus.
Genau, ich hau die raus. Ich gucke dann so ein bisschen, wie die laufen, aber ich mache eigentlich gleich das Nächste. Ich versuche mich nicht zu viel damit auseinanderzusetzen, wie erfolgreich das ist. Das macht mich kirre.
Dann ist es aber quasi, du gehst, einerseits guckst du die Klicks an. Du bist mittlerweile monetarisiert auch.
Ich bin monetarisiert und es ist immer noch ein sehr kleiner Channel, aber ich habe 1800 Abonnenten. Das ist alles ganz klein. Aber irgendwo muss man ja anfangen, ne?
Aber dann guckst du ja wahrscheinlich auch in die Revenue, also in die Paycheck, wie viel Kohle kommt rein.
Ja.
Weil das sind ja dann auch irgendwie Motivationen, die eine Rolle spielen, warum man das macht, ne? Also einerseits Kommentare von Leuten, du musst ja dann auch beantworten oder kannst du beantworten. Mhm. Freut man sich ja wahrscheinlich, wenn man einen netten Kommentar bekommt.
Ja.
Oder wenn man eben viele Likes hat oder eben wenn die Kohle reinkommt. Das sind ja wahrscheinlich so die 3, 4 Punkte, warum man Content Creator ist.
Ja,
so,
ne? Das Ziel ist natürlich, damit Geld zu verdienen und das dann weitermachen zu können. Ne? Und jetzt, ich natürlich vor jetzt, also das nächste Jahrzehnt, will ich natürlich das als, als berufliche, als, wie sagt man da, als Add-on sehen, zu dem, was ich mache, weil ich es mittlerweile einfach auch gelernt habe und auch besser kann und ich glaube, es geht. Irgendwie, aber es ist klar, man guckt natürlich schon, was reinkommt und will es verbessern, aber es ist bei mir, also mit YouTube verdiene ich jetzt Pfennigbeträge. Ja. Ne? Da muss man schon irgendwie regelmäßig 100.000 Views bekommen, dass es funktioniert. Aber das kann ganz schnell gehen, wenn du mal ein paar Videos machst, die wirklich, wo du einen Nerv getroffen hast und dann, wo man dann so ein bisschen raus hat, wie es weitergeht. So, ne? Aber es ist schon so das Ding, regelmäßig natürlich Sachen produzieren.
Und machst du dir dann da Gedanken? Ich kann das jetzt immer nur von einerseits meiner persönlichen Sicht als Konsument betrachten, andererseits auch, wenn ich mal Videos beworben habe, die ich für meine Flötenfirma zum Beispiel gemacht habe. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich da mit einer Flöte sichtbar bin, mit Middle-Age, Bart, White Guy, oder ich hätte zum Beispiel eine Endorserin aus New York, die eine sehr tolle Musikerin ist auch, die eigentlich auch Saxonistin ist. Das ist halt ein nettes, gut aussehendes Mädel, die knallrot-pink gefärbte Haare hat. Und natürlich ist das Video bei gleichem Bewerben ungefähr 50% krasser gelaufen.
Verstehe.
Und das ist natürlich schon auch ein Ding, du sagst eben Bikini-Thematik irgendwie, du bist halt auch ein Middle-Aged-Guy, der in seinem Studio sitzt und ziemlich sophisticated, wie man so schön sagt. Also in deinem Fall würde ich sagen, sophisticated und understated spielen eine große Rolle.
Du musst halt auch mal die Haare rot färben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Macht man sich solche Gedanken? Wie kann ich es optisch gestalten, jetzt nicht inhaltlich, sondern ich meine optisch gestalten. Thumbnail ist ja eh klar, weiß man mittlerweile, Thumbnail muss knallen, so ungefähr. Ja. Und auch die Wahl des Titels kann gerne mal reißerisch sein mit Fragezeichen, die beschissenste Gitarre ever, Fragezeichen, sowas in deinem Fall. Oder die schwierigste Skala You Never Wanted to Learn oder irgendwie whatever, sowas, so Zeug, wo du...
Ja, also klar, ich meine,
wir
reden jetzt gerade über diese Creator-Perspektive, ne? Ist gar nicht mal so wirklich so, ich konsumiere, sondern... Ne? Also
ja, aus jetzt, Sicht eines Creators, jetzt, um möglichst viele Views zu bekommen.
Wenn man jetzt, genau, also so die Leute, die jetzt uns konsumieren, so, ne? Also da ist es schon natürlich so, ich merke dann schon, umso farbiger und bunter so ein Thumbnail ist, oder desto knalliger, ne? Also viele, viele YouTuber, die gucken auch so ganz überrascht in die Kamera für ein Thumbnail. Das scheint scheinbar gut zu funktionieren. Ich selbst bin dann nicht so ganz aufgesprungen, weil ich bin erstens mal nicht so der extrovertierte Typ vielleicht. Und ich wehre mich auch immer so ein bisschen dagegen, so auf so ein... auf so einen Zug aufzuspringen. Ja. Ich bin da von Natur aus nicht so und ich denke mir dann auch, was ich auch immer denke, ist, man müsste mich schon so nehmen, wie ich bin. Ich will mich nicht verstellen. Ich will in meinen Videos möglichst so natürlich sein, wie ich bin. Wenn ich mich jetzt irgendwie extra bunt anziehen muss und irgendwas machen muss, was nicht meiner Natur entspricht, dann fühle ich mich da, glaube ich, also das will ich auf Dauer nicht machen.
Ja, das ist auch cool, das sieht man ja auch. Wenn man so ein bisschen deinen Kanälen folgt, dann sieht man ja auf jeden Fall auch diese Handschrift nämlich.
Ja, also ich möchte mich da schon wohlfühlen und das präsentieren, was ich auch so bin. Ne?
Genau, aber vielleicht, also ohne dir jetzt dazu nahe zu treten, aber wenn du rote Haare hättest und ein Bikini tragen würdest, das meine ich jetzt nicht sexistisch, sondern jetzt nur die beiden, weil die Stichworte schon gefallen waren, dann würdest du wahrscheinlich mehr Klicks bekommen.
Also ich im Bikini auf jeden Fall. Naja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein knallbuntes Hemd oder krasse Ohrringe und ein Tattoo noch irgendwie und so. Ne? Ja. Vielleicht würde dann mehr gehen, kann sein.
Du hast doch solche Hawaii-Hemden. Du schreckst das mega geil, diese sommerlichen Hawaii-Dinger.
Das sehe ich auch abends mal an.
Ja, siehst du.
Aber wir haben noch gerade erst Sommer. Ich muss erst mal wieder anfangen.
Genau.
Kommt ja alles.
Was wollte ich denn noch sagen? Ich finde zum Beispiel, du hast... ab und an, ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen, aber viele von deinen Videos, würde ich mal behaupten. Du ab und an machst du ja mal so Reisedokus. Du hast zum Beispiel von Südafrika so eine Reisedoku die letzten zwei Jahre gemacht.
So ein Film.
So ein Filmchen. Ja. Das ist eigentlich so eine Art Kurzfilm, 10 Minuten oder wie lang sind die dann irgendwie so?
Ja.
Und immer wenn ich mir diese Dinge von dir angeguckt habe, ich meine jetzt nicht diese Gitarrenvideos, wo du was erklärst, sondern diese... da steckt so viel Handwerk und Style drin bei dir. Also sowohl die Musikwahl, die drunter liegt, die Kameraführung, die Schnitte, diese Voice-Over-Sachen, die du machst. Das hat eigentlich für mich ist es so ein Arte-Dreisat-Level, aber mit einer ganz eigenen Regie-Cut-Handschrift. So. die eine totale Ruhe ausstrahlt.
Ach cool.
Du lässt quasi die Musik und die Bilder wirken. Mhm. Und manchmal ist es schneller geschnitten, manchmal ist es aber auch einfach total lang, nicht langweilig, sondern du lässt Ruhe. Mhm. Und das ist ein totaler Kontrast zu vielen Dingen, die ich im Internet sehe. Also ich kann mich erinnern, als ich so den ersten Doku-Dings da von dir gesehen habe, wo ich so gedacht habe, ah, ist das geil. Das ist cool. Jetzt total entspannt, sich das anzugucken, weil man hat den Eindruck, man kriegt High-Quality-Material zu sehen und eben nicht auf Sellout-Modus mit Bikini und Bund, sondern dass das einfach ein interessantes Qualitätslevel, was überhaupt nicht auf modern, auf Schnelligkeit, auf diese Thematik, was du meinst, eben mit Unfall, man will hingucken, weil da ist ein Auto kaputt oder whatever, sondern es ist einfach eine Ruhe und mir hat es total Spaß gemacht, das zu gucken. Und weil es so speziell war, hat es mich trotzdem gecatcht und ich bin nicht in den Modus gekommen, dass ich wegschalten wollte. Weißt du, was ich meine? Weil das passiert ja schon auch bei, ich entdecke das bei manchen Netflix-Serien oder auch bei YouTube-Videos, wenn mich das dann irgendwie nach einer Minute nicht hat, dann mache ich es meistens dann auch aus oder gehe woanders hin.
So aber weißt du, was das Problem an so einer Sache ist? Das ist alles cool, aber ich bin jetzt zum Beispiel so ein YouTuber, der so versucht herauszufinden, wo ist eigentlich sein Platz, was ist eigentlich sein Stil? Ja. Weil ich habe allein 5 verschiedene Stile auf meinem Channel. Mhm. Und ich bin nicht der Typ, der sich bis jetzt entschieden hat, sich festzulegen. Mhm. Weil der YouTube-Algorithmus, der will ja eigentlich...
Dass du immer das Gleiche machst, oder?
Der will, das passiert automatisch. Wenn du online gehst mit einem Kanal, dann ist es so, dass du den Leuten erstmal einen Style vorgibst und dann sammelst du Leute, die sich genau dafür interessieren. Ja. Wenn du die jetzt praktisch vor den Kopf stößt mit was ganz anderem, dann gucken die das vielleicht nicht mehr so oft an und der Algorithmus macht was anderes. Also das ist so eine Sache, die man ja so sagt, ne, dass wenn du einen Channel machst, entscheide dich für ein Format und versuch dabei zu bleiben und versuch deine Leute zu sammeln, weil alle mögen dich sowieso nicht, aber du hast mit YouTube die Chance halt die Leute zu erreichen, die das mögen. Wenn du dich dann zu oft veränderst, verlierst du die wieder.
Also du würdest sagen, du müsstest quasi deine Gitarrendinger auf einem Kanal raushauen und diese Reisedokus auf einem anderen Kanal, theoretisch.
Ich müsste eigentlich einen komplett neuen Kanal anfangen und neu anfangen. Also das ist auch ein Thema, das trotzdem, also es passt trotzdem noch zu unserem Thema Algorithmen. Ne? Das sind ja wir als Menschen, wir steuern ja den Algorithmus eigentlich mit unserem Verhalten. Und wenn man jetzt von Algorithmus redet, klar ist das ein technisches Ding, aber es ist auch das, was die Leute in den Algorithmus reinfüttern. Ja. So, ne? Und wenn wir Videos angucken und ich sehe zum Beispiel, ich mache das Fenster auf und sehe diesen Typen mit seinem Screen, also mit seinem Thumbnail, wo ich weiß, das ist der, weil ich weiß einfach, wie so eine Thumbnails aussehen, weil die immer so aussehen von denen. Ja. Und die haben so einen roten Faden und dann fühle ich mich zu Hause und weiß, okay, wenn ich da drauf klicke, kriege ich das von dem. Ja. So, ne? Deswegen machen viele ihr Gesicht drauf. Ja. Weil die dann halt einfach, ne, das hilft zum Beispiel. Um jetzt nochmal von der anderen Seite da drauf zu gucken, ich als Konsument, ne, weil ich jetzt gesagt habe, Thumbnails mit Farben und schön bunt und so, die knallen. Ich habe zum Beispiel eine Chrome-Extension installiert auf meinem Chrome-Browser, wo ich einstellen kann, wie viel Videos bei YouTube angezeigt werden, wenn ich da drauf gehe. Also ich bin immer erstmal überfordert, wenn ich YouTube aufmache von den ganzen bunten Bildern. Was ja eigentlich für Creator total geil ist, weil du mit einem bunten Bild, das knallt, kannst du dich nach vorn heben und so. Ne? Aber ich selbst mache das dann oft so, dass ich eine App installiere. Ich setze sie auch in die Links unten rein. Ich habe mir das notiert. Das ist eine Chrome-App, wo du einstellen kannst, wie viele Thumbnails angezeigt werden. Bei mir sind es nur 2 Reihen. Und diese 2 Reihen, die haben, glaube ich, 6 Thumbnails werden da angezeigt oder 8. Mhm. Und das überfordert mich schon mal nicht. Also sobald ich YouTube aufmache, sehe ich nur 8 Thumbnails. Ja. Das sind natürlich die meinem Algorithmus entsprechen. Und dann mache ich es sogar noch so, dass ich die schwarz-weiß mache. Also ich sehe gar keine Farben.
Du bist ja ein Fuchs.
Und dann sehe ich nur den Titel und vielleicht das, was auf dem Screenshot oder auf dem Thumbnail steht. Und dann überladen mich die Farben auch schon mal nicht.
Bist du aber sicherlich einer unter den Prozent in Deutschland oder überhaupt auf der Welt, die sich so viel Gedanken machen. Die meisten tun es ja natürlich nicht. Ne?
Ja, weil ich natürlich ständig den Computer anmache und das Bild, ne, diese Thumbnails sehe und dann merke, oh, da will ich jetzt draufklicken.
Ah, das ist auch ein Dopaminverhüterli digital installiert.
Ja, sowas. Das ist eine schöne Sache. So, und das hilft mir so ein bisschen. Und dann ist es natürlich so, wenn man das macht, also für mich ist es so ein Versuch gerade. Was macht das mit mir? Mhm. Instagram hat diesen Schutzmodus auch drin. Das sagt zum Beispiel, du hast deine Zeit heute überschritten. Was willst du machen? Und dann klicke ich natürlich meistens, Modus ausschalten. Und dann gucke ich weiter, ja. Also für mich bringt das nichts. Aber wenn ich jetzt eine App installiere, die automatisch YouTube anders abbildet, dann macht es schon was. Und ich versuche gerade herauszufinden, wie das ist, wenn ich die einfach mal anlasse und so. Ja. Das Link stelle ich unten rein. Das ist zum Beispiel was man ausprobieren kann.
Jetzt gibt es doch gerade eine neue App, ne? Weil alle sagen, ich will von Facebook weg. Ne? Jetzt ist schlimm, Facebook ist wegen dieser AI-Geschichte, dann sagen viele, komm rüber zu Blue Sky.
Blue Sky?
Ja, okay. Bist du bei Blue Sky?
Also, ich habe Blue Sky noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das ist. Blue Sky? The new shit? Oder was?
Ich war auch noch nicht drauf, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Also ist es sowas wie Facebook?
Ich weiß es nicht.
Nur besser.
Ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert bisher. Hm. Ich google es gerade.
Melde dich doch mal an. Wir können uns ja beide jetzt im Podcast anmelden und uns freuen über unsere neue Timeline, die ganz frisch ist.
In Deutschland sind bereits 21 Millionen registrierte Nutzer auf Blue Sky.
Ach was. Das ist gar nicht mal so wenig.
Das scheint relativ viel zu sein. Das neue Twitter, diesmal wirklich Fragezeichen, schreibt die FAZ. Mhm. Kann also sein, dass man jetzt sagt, okay, es gibt neue Plattformen, die besser sind.
Ich glaube, die Leute suchen auch wirklich nach was Neuem, weil Meta macht wirklich Angst mittlerweile. Ich finde, was da passiert, also gerade ne, mit wir füttern die große AI, wir kommen wahrscheinlich sowieso nicht dran vorbei, aber es sollte dann doch Schutzmechanismen geben und da sind die ja gerade dabei, die alle abzuschalten.
So, ich kenne aber auch ganz viele Leute, die einfach sagen, mir ist das alles egal, ich mache da einfach rum, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ey, ich mache es halt einfach und poste ab und zu, meine Band spielt hier. Oder, also es gibt natürlich sehr viele, du hast jetzt sehr ein bewusstes Umgehen damit gerade.
Ich versuche es, ja. Also es gibt, glaube ich, noch Leute, die bewusster das machen.
Und viele machen das, glaube ich, null. Viele lassen es einfach laufen, so ungefähr.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe irgendwann mal, war so das Thema, komm, lass mal zu Signal wechseln. Okay, lass mal zu Telegram wechseln. Und dann ging es dann bei Telegram direkt los mit diesen ganzen unreglementierten Gruppen und Flat Earth hier und bla bla bla. Wo du so auf Scheiße, Telegram geht auch nicht mehr, nervt. Ja. WhatsApp kann dich durchleuchten. Ja, mittlerweile wissen alle, dass Telegram und Signal genauso drauf sind. Also deswegen ist es irgendwie
am Ende egal.
Ja, so gefühlt ist es am Ende fast egal. Die Frage ist einfach, welchen Stellenwert hat das im Alltag? Und
also wir machen Folgendes, ich weiß es. Wir machen jetzt ein Ausschreiben. Wir sammeln 40 Leute. 40 Leute, die müssen sich bei uns bewerben. Mit diesen 40 Leuten ziehen wir nach Italien in die Toskana, kaufen einen Ort im Wald.
Für 1 Euro.
Das gibt's. Ich habe vor kurzem einen Film darüber gesehen. Es gibt in Italien, hat eine Gruppe ein komplettes Dorf gekauft.
Ja.
Weil alle weggezogen sind aus diesem Dorf, in die Stadt.
Mhm.
Dieses Dorf zerfällt.
Mhm.
Und man hat gesagt, okay, bevor das zerfällt, vielleicht wollen da Leute wohnen, also aussteigermäßig so ein bisschen. Ne? Und die fangen an, da in dieser Stadt zu wohnen und fangen an, die neu zu besiedeln und gucken, dass halt die Häuser da nicht zusammenfallen.
Machen wir das so, dann
beleben das.
Wir machen so eine kleine Hippie-Kommune da auf,
ja.
Mit so Leuten, die richtig gute Vorsätze haben. Dann machen wir ein halbes Jahr mal so richtig abgeschottet und dann machen wir so 1 Kilometer neben dem Wald machen wir eine Bar auf mit Internetcafé.
Ja, und wo wir
richtig Geld verdienen.
Das finde ich
gut. Wo die sich dann so rausschleichen aus dem Paradies. Und
wie so ein Suchthäuschen, so ein Raucherhäuschen.
Ja, genau.
Das ist doch geil.
So eine Mini-Gutmenschengesellschaft, die wir dann doch abzocken können. So richtig geil.
Das gefällt mir. So richtige Abzocker. Da kaufen wir uns noch die richtige Sonnenbrille dazu und so ein Maserati-Verschnitt.
Da gibt es übrigens auch, das führt jetzt echt zu weit, aber ich erzähle es trotzdem. Thema. Ich bin irgendwann mal über einen Spiegelartikel, das ist vielleicht auch schon wieder 10 Jahre her, da war irgendwann mal, dass jemand für ein britisches Pfund, so und so viel Hektar Land auf einer englischen Insel bekommen kann. Englische Insel, was ist eine englische Insel? Und zwar reden wir über Pitcairn Island.
What is it?
Pitcairn Island ist so eine Insel, die vielleicht am weitesten von der Zivilisation entfernteste Insel, die ist irgendwie in Polynesien, da muss man dann irgendwie, glaube ich, 2 Tage mit dem Boot fahren, da fährt auch nur einmal im Quartal kommt da auch nur ein Boot auf diese Insel. Und das ist halt, gehört England und da leben halt so nur wenige Menschen drauf. Mhm. Also eine ganz kleine Gesellschaft von, ich weiß, ich müsste jetzt lügen, 100 Leute oder 150 Leute oder so.
Ja.
Und da die natürlich da das versuchen weiterhin am Leben zu erhalten, kann man sich da quasi bei der englischen Regierung bewerben und sagen, ich will da englischer Bürger werden auf dieser Insel, muss aber bestimmte Skills mitbringen. Du kannst dich also bewerben und sagen, ich bin Gitarrist, ich kann Gitarre lernen. Also ich kann Gitarrenlehrer machen. Wahrscheinlich nicht so notwendig, aber wenn du jetzt irgendwie Arzt bist zum Beispiel oder Bauingenieur oder whatever, also irgendwie Skills hast, die wirklich für diese kleine Gesellschaft auf dieser Insel irgendwie interessant sind,
gut.
Dann kriegst du da für wenig Kohle, kannst du dann ein Häuschen bekommen oder Häuschen bauen. Aber interessanterweise, ich habe das dann alles mal verfolgt, gab es da aber ganz krasse Fälle von Vergewaltigungen auf dieser Insel. Und so, es ist ziemlich spannend, da gibt es einige Dokus auch.
Und was denen auch keiner gesagt hat, ist, dass der Meeresspiegel steigt.
Das mag auch sein. Ja. Naja, auf jeden Fall sehr interessant. Das war so eine Aussteigernummer, so ungefähr, wo sich viele Leute für interessiert haben. Und dann gab es aber dann einige Dokus, sogar auch eine Frau, die da, glaube ich, mal geflüchtet ist von dieser Insel und dann von irgendwelchen
Alcatraz
Praktiken erzählt hat, die dort stattfinden. Sehr interessant. Das war jetzt ein kleiner Ausflug.
Eine kleine Flucht aus der, dann doch lieber Social Media, weil das ist mir dann doch zu gruselig. So Inseln, wo dann noch Menschenfresser da mit dem Pfeil rumschießen und Bogen, das ist dann doch lieber Social Media Sucht. Also Leute, vielleicht ist es einfach nur ein Luxusproblem. Vielleicht geht es uns ja eigentlich gut. Vielleicht sollten wir noch mehr machen. Noch mehr scrollen.
Also ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich erstmal mit Handy zu Hause mit dem Hund spazieren bei diesem schönen Wetter.
Machst du dir deine AirPods rein?
Nee, ich gehe mit wahlweise der Frau oder auch mit anderen Menschen, wo man direkt mal reden kann miteinander.
Ja, haben wir ja jetzt genug gemacht. Kannst du da deine Kopfhörer aufsetzen.
Ja, so Noise Cancelling.
Ja, genau. Ja. Weißt du, was geil wäre? Wenn es Kopfhörer gäbe, die nicht nur Noise canceln würden, sondern auch antworten würden. Weil wenn dich einer anspricht, wenn diese Kopfhörer in deinem Sprachsound zurückantworten würden mit irgendeiner AI, sodass du gar nicht mehr dich beschäftigen musst mit Leuten, die dich ansprechen.
Geil.
Das wäre toll.
Für Menschenhasser.
Können wir das bitte erfinden? Ja. Wir beide?
Wir sind wahrscheinlich spät dran. Gibt's wahrscheinlich.
The Hate Company.
Ja.
Toll.
Tolles Schlusswort hast du da gefunden. Wir freuen uns auf Feedback von euch. Die Sachen, über die wir gesprochen haben, also hier die App und die, was war das andere?
Ja, die sind streng geheim auf unserem Kanal.
Die Links werdet ihr auf dem YouTube-Video unten drunter in der Beschreibung finden.
Da schreiben wir das hin.
Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Social Media
freie Zeit.
Freie Zeit, oder? Kann man das so sagen?
Kann man doch eine freie Stunde.
Ja.
Mach doch mal.
Mach doch mal.
Oder?
Ja, sicher.
Tschüss. Tschüss.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.